Ich habe eine Menge Folien gelöscht, weil ich sonst nicht durchkommen würde. Ja, fangen wir an. Das letzte Mal habe ich geendet mit der Energiewende, glaube ich, und ich möchte es noch einmal zusammenfassen. Ich habe auch schon den Ernst Friedrich Schumacher erwähnt, sicher, einen deutsch-britischen Ökonomen, einen Schüler des prominenten John Maynard Keynes. Und Schumacher war so ein Vordenker auch alternativer Energiestrategien. Und er hat sehr klar ausgesagt, dass einige Jahrzehnte billigen reichlichen Erdöls gewaltige Konsequenzen hatten. Es wurden riesige Siedlungsballungen möglich, weil die Versorgung möglich war, was früher mit anderen Transportwegen und so weiter nicht möglich war. Da haben die Städte alle eine kritische Größe nicht überschreiten können. Es sind riesige Industrieballungen entstanden, unglaubliche Verkehrssysteme, aber natürlich auch eine enorme Verschleißproduktion. Nicht, wenn ich in meine Kindheit denke, da ist kein rostiger Nagel weggeworfen worden, gut, das war Krieg. Alles, da ist gerade geklopft worden, eine Flasche oder ein Einsiedeglas, das war ein Gebrauchsgegenstand. Nicht? Und heute durch billiges Erdöl sind Materialien billig geworden, wie Glas, Aluminium, Kunststoffe sind erzeugt worden. In meiner Kindheit hat es kein Plastik gegeben, da hat es zwei Kunststoffe gegeben. Zelluloid, da sind die Ping-Pong-Bälle gemacht worden draus und anderes. Und dann Bakelit, das ist so hergestellt worden aus Casein, glaube ich, und Formaldehyd. Ja, und Glas ist billig und so weiter. Aluminium, sehr energieintensiv. Und all das hat zu einer unglaublichen Verschwendungs- und Verschleißstruktur geführt. Und wir haben jetzt, wenn Sie auf dieses Bild schauen und von unten anfangen, die Energiepolitik ist aufbringungsorientiert. Das heißt, man hat gesagt, ja, wir brauchen so und so viel Öl, Gas, Elektrizität und es ist ein Wachstumstrend und das wird so weitergehen, klarerweise. Mehr Energiedienstleistungen, den Begriff habe ich, glaube ich, das letzte Mal erklärt, der ist relativ neu gewesen damals. Die Energiewirtschaftler haben damit nichts anfangen können, weil sie nur an Kilowattstunden gedacht haben. Aber Energiedienstleistung ist die Leistung, deretwegen man Energie umsetzt, also zum Beispiel Beleuchtung. Und das kann man jetzt nicht in Kilowattstunden angeben oder in Watt, sondern es kommt darauf an, wenn ich das mit einer Glühbirne mache, dann brauche ich viel mehr Energie für die gleiche Lichtleistung als mit einer LED oder mit einer Leuchtstofflampe. Also es ist die Energiedienstleistung eine ganz wichtige Sache, die hängt von der Technik ab. Wenn ich in einem schlecht gebauten Haus 20 Grad Raumtemperatur haben will, brauche ich viel mehr Energie als in einem gut gebauten oder gar Solararchitektur, wo ich die Sonnenenergie nütze. Ja, also der klassische harte Weg der Energieversorgung heißt, immer mehr Erdöl, immer mehr Kohle, immer mehr Erdgas. Ja, und dann braucht man natürlich Atomenergie. Das Ganze wird störanfällig, dieses System, teuer, umweltschädigend und führt natürlich zu einem Verschleiß von nicht erneuerbaren Ressourcen, klarerweise. Und darüber gibt es dann auch natürlich Verteilungskämpfe um die Ressourcen. Und die Verbraucher werden immer abhängiger von den großen Energiekonzernen und so weiter. Und klarerweise, wenn wir an eine weite Zukunft denken, nicht nur an morgen, übermorgen, sondern erkennen, dass nach uns noch tausende Generationen von Menschen leben werden können auf der Erde, dann ist dieser Weg, der sich auf einem Verschleiß von erschöpflichen Ressourcen gründet und dabei die Lebensgrundlagen schädigt, nicht zukunftsfähig. Das ist eine ganz klare Sache. Sehr früh schon hat es die Alternativdenker gegeben. Ich habe den Physiker Emory Lovins erwähnt, der von Soft Energy Strategies gesprochen hat. Also sanfte Wege der Energieversorgung, die sind verbraucherorientiert. Da schaue ich einmal, ja, was brauchen wir denn eigentlich an Energiedienstleistungen? Brauchen wir die wirklich? Ist nicht manches entbehrlich? Also die Frage, dass es immer mehr wird, also ob es immer mehr werden soll, wird gestellt. Dann geht es natürlich um Verminderung von Verlusten, dass man einfach versucht, verlustarm zu wirtschaften, effizienter zu wirtschaften und dass wir langsam auf solare Energiesysteme umsteigen. Ich habe ja noch das Badewannenbeispiel genannt von Lovins, das recht einprägsam ist, wenn die aus der Badewanne ständig das warme Wasser ausrinnt, weil der Stoppel undicht ist. Was ist die bessere Lösung? Einen dichten Stoppel machen oder einen stärkeren Boiler kaufen. Und wir leben eben in so lecken Badewannen. Jedes Haus, das schlecht gebaut ist, jedes schlechte Fenster ist so eine undichte Stelle. Und wenn man das verbessert, kann man mit weniger Energie die gleiche Energiedienstleistung haben. Und Ziel ist natürlich auch eine regionale oder lokale Energieautonomie, dass man dort, wo man wohnt, die wesentlichen Energiedienstleistungen bewerkstelligen kann. Also ich habe zum Beispiel auch, also eins der Beispiele auch von Lovins, das ich hier erzählt habe, ist ja, wenn man zum Beispiel ein Atomkraftwerk baut, und da jetzt mit sehr viel technischen Aufwand und einigen Risiken behaftet, Atome spaltet, mit der Hitze dann eine Dampfmaschine mit schlechtem Wirkungsgrad betreibt, dann Strom erzeugt, den man über entfernte Leitungen, mit Verlusten zu einem entfernten Verbraucher schickt, der dann Wasser lauwarm macht, um sich die Hände zu waschen, dann ist es teuer, verschwenderisch und gefährlich. Das ist aber auch, wie Lovins gesagt hat, physikalisch unelegant, mit so viel Aufwand Niedrigtemperaturwärme erzeugen, die ich auf vielerlei Weise für einfacher machen kann. Das ist so, als würde man mit einer Motorsäge Butter schneiden. Also es ist unelegant. Die elegante Methode ist ein Flachkollektor aufs Dach. Und ich habe das jetzt seit über 40 Jahren funktioniert, das System. Und ich habe im Sommerhalbjahr das Wasser, Warmwasser, und im Winterhalbjahr wird es vorgewärmt, wenn die Sonne scheint. Also das funktioniert. Und heute eben sozusagen müssen wir entscheiden, investieren wir in den harten Weg oder in den sanften. Und da wird heute immer noch in den harten Weg gewaltig investiert, leider. Das ist die traurige Realität. Wenn wir jetzt, das schließe ich vielleicht jetzt gleich an, nicht? Heute wird diskutiert über Klimapolitik und was man da für Maßnahmen braucht, und da wird dann gestritten, da gibt es dann einmal kluge Leute, die erklären, ja, das mit dem CO2, das stimmt in der Form gar nicht, und das mit dem Klimawandel, das ist dann auch so eine Angstmache, die uns dann bereitwillig rigorose Maßnahmen akzeptieren lässt. Also das bisschen vergesst das mit dem Klimawandel. Da sage ich immer, bitte, das ist keine akademische Frage, keine rein akademische Frage. Der Klimawandel, das ist eine Schicksalsfrage der Biosphäre. Und da müssen wir, da dürfen wir nicht sozusagen, da müssen wir das Sicherheits- und das Vorsorgeprinzip auch anwenden in aller Konsequenz. Aber mein Argument ist immer, wir müssten, selbst wenn es das Klimaproblem nicht gäbe, müssten wir genau dasselbe machen als Zukunftsverantwortung, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Und wenn wir heute eben schauen, ja, es werden weiter Autobahnen gebaut, ja, das Elektroauto hat die Zukunft, wir werden weiter so Auto fahren. Und da muss man jetzt ganz nüchtern sagen, das wird nicht gehen. Wir können nicht, denken Sie dran, diese Strukturen, die wir heute haben, die sind auf der Basis billigen, reichlichen Erdöls gewachsen. Die können nur so funktionieren. Ich kann nicht ohne Erdöl diese Strukturen weiter betreiben. Das geht einfach nicht. Und was man ganz wichtig dazu sagen muss, und ich habe da eigene Folie, die ich aber jetzt nicht zeige, Materialwende. Wir müssen vom Verschleiß weg. Es wird immer nur von Energie geredet, aber nicht von den Rohstoffen. Und die Rohstoffe sind erschöpflich. Und die dürfen wir nicht in schädliche Abfälle verwandeln und auf den Müll hauen, sondern mit denen muss ganz, ganz, ganz sorgfältig, sparsam und rezyklierend umgegangen werden. Das, was es so an geplanter Obsoleszenz heute gibt, das muss überwunden werden. Wir müssen wiederum zu reparaturfähigen Produkten hinkommen. Und da gibt es eine ganze Reihe toller Konzepte. Jetzt stellen Sie sich nur vor, jetzt zum Beispiel, meinetwegen Kopierer, jetzt kauft sich eine Firma einen Kopierer, ne, der wird hin. Ja, dann muss er repariert werden oder man kauft sie einen neuen. Wenn das aber nicht Gebrauch kauft, sondern geleast wird, wenn der Kopierer weiter der Firma Olympus gehört oder der Firma sowieso und man sagt, pass auf, euer Kopierer funktioniert nicht, ja, dann kommen die und tauschen den aus und sind daran interessiert, dass der leicht reparierbar ist, dass der langlebig ist, dass er gut, dass die Ersatzteile, die Verschleißteile leicht zugänglich sind, wird ganz anders konstruiert, so etwas. Also es gibt ganz gescheite Modelle, die aber aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht funktionieren oder sich nicht durchgesetzt haben noch. Funktionieren tun sie ja oft, aber nicht in dem Umfang, der wünschenswert wäre. Jedenfalls ist völlig klar, dass wir mit Materialien ganz anders umgehen müssen. Man braucht heute nur auf einen Müllsammelplatz hingehen und in die Container reinschauen, was da alles drinnen liegt. Und also das ist unglaublich, was wir für Abfall hinterlassen, jeder von uns. Der ganze Verpackungswahnsinn und anderes mehr. Ja, wir brauchen aber auch eine Agrarwende, weil heute mit der industriellen Landwirtschaft ist auch ein System entstanden, das von billigem Erdöl abhängt. Ich habe Ihnen diese Zusammenhänge gezeigt, dass in einer Lebensmittelkalorie ein Vielfaches heute an Erdölkalorien drinnen steckt. Und all das ist nicht zukunftsfähig. Ja, es wird linear technokratisch gedacht, wenn da irgendwo ein sogenannter Schädling auftritt, ja, da brauche ich nur Giftspritzen und die Sache ist erledigt, anstatt dass man sich überlegt, ja, wie kann ich Pflanzen so kultivieren, dass sie schädlingsfrei wachsen. Auch das gibt's. Ja, enorme Erdölabhängigkeit. Ein ganz wichtiger Aspekt ist auch die Uniformierung, dass Hochleistungssorten die lokal angepassten traditionellen Pflanzensorten verdrängen. Bei den Nutztieren ist es ähnlich, dass Hochleistungsrassen dominieren, die aber störungsanfällig sind. Oft sagen wir die Kühe früher, die haben eine viel höhere Lebensleistung gehabt und viel geringere Tierarztkosten als heute. Und also es werden auch natürlich durch diese ganze Entwicklung, wie überall, haben die großen Vorteile, nicht zuletzt deshalb, weil sie auch besser in der Politik vertreten sind und die Spielregeln nach ihren Interessen wesentlich mitgestalten, und die Kleinen sind die Opfer. Und die traditionellen agrarischen Systeme werden sozusagen eliminiert. Das Ganze ist weder umwelt- noch sozialverträglich. Die Verbraucher werden total abhängig. Dieser Weg der Lebensmittelproduktion ist nicht zukunftsfähig. Wie schaut die Ökologisierung aus? Ja, mit der Natur arbeiten, vernetztes ökologisches Denken. Biobauern waren schon in der Pionierzeit, waren das schon ganz gescheite Denker und Experimentierer. Ich habe ja hier in der BOKU, als ich Assistent war in den frühen 70er Jahren, habe ja die Anfänge des Biolandbaus erlebt und wie sie verfolgt worden sind von den Traditionellen. Das muss man doch einfach verstehen, das war nicht gedüngt, wird kann nichts wachsen, hat der Professor Steineck im Nachbarinstitut gesagt. Und nicht mitbekommen, dass sehr wohl gedüngt wird, aber anders. Eben mit Kompost und mit Stein, Urgesteinsmehl und so weiter und so fort. Und da es gab eine ganze Reihe Pioniere, die tolle Konzepte entwickelt haben. Jedenfalls, genetische Vielfalt ist möglich. Ein Wirtschaften im Einklang mit der Natur ist tendenziell möglich. Und es gibt ein unglaubliches Evolutionspotenzial, weil ökologische Landwirtschaft ist lokal angepasst und die schaut in Sri Lanka anders aus als in Ostafrika oder in Westafrika oder in Australien oder anderswo. Und da gibt es die bewährten Systeme und man kann aus der Tradition sehr, sehr vieles lernen und übernehmen. Und solche lokale, kleinräumige Systeme haben eine höhere Flächenproduktion als die uniformierten industriellen Produktionssysteme. Und zu glauben, dass man etwas, was man meinetwegen in Texas entwickelt hat, dass das auf der ganzen Welt genauso funktioniert, unter ganz anderen Umweltbedingungen, das ist schon mal ein bisschen gewagt, dieser Glauben. Und daher sind zukunftsfähig regionale, kleinräumige Systeme. Ich habe ja noch den schönen Spruch von Schumacher, glaube ich, erzählt letztes Mal oder irgendwann schon, der gesagt hat, warum wächst der Kohlkopf oder im Garten besser als auf dem Feld? Das ist der TLC-Faktor, Tender Loving Care, weil eben der Gärtner, der sieht, Moment, da ist ein bisschen trocken, da muss ich gießen, da kann ich, da reiße ich ein bisschen Unkraut aus, und mulche da ein bisschen, ah, Moment, da ist ein Gelege von Kartoffelkäfer, das ist und so weiter. Und es gibt da, es hat auch einen österreichischen Pionier gegeben, den Dr. Gernot Grefe, der im Burgenland eine ganze Reihe Versuche gemacht hat. Zum Beispiel Kartoffelkäfer, das habe ich noch fotografiert, zwei Parzellen, ungefähr so groß wie der Raum, einen ganz konventionell und daneben einen mit Kompost gedüngt und nicht gespritzt und gar nichts. Na, gespritzt hat er da auch nicht, aber nur konventionell gedüngt. Und man hat das gesehen, der eine war kahl gefressen von Kartoffelkäfern, nichts geerntet, und der Kompostgedüngte daneben gleich, der war schon auch Fraßspuren, aber dort hat er Kartoffeln geerntet. Also, und Da gibt es eben auch, habe ich auch schon, glaube ich, erwähnt, das schöne Buch von Francis Chabussou, Pflanzengesundheit und ihre Beeinträchtigung. Da wird genau begründet, dass leicht lösliche Stickstoffdünger die Pflanzen einfach bekömmlicher machen für pflanzenfressende Schädlinge. Und daher werden die stärker befallen auch. Ja, also jedenfalls Ökologisierung der Landwirtschaft ist etwas ganz Wichtiges. Also wir wissen auf der einen Seite, dass wir wegkommen müssen von den von immer höheren Verbrauch von fossilen Energieträgern, aber im Prinzip geht es weiter dort, wo die Ölquellen noch sprudeln, dort ist Krieg. Das sind wichtige Länder, die muss man unter Kontrolle haben. Und da wird Gewalt ausgeübt. So. Und jetzt kommen wir noch zu eben dem ganz unerfreulichen, aber heute hochaktuellen Kapitel Krieg und Gewalt, Macht und Recht. Und der Psychologe und Kognitionsforscher Rainer Mausfeld, den ich Ihnen ganz dringend ans Herz lege, seine Bücher, aber auch seine Vorträge und Beiträge im Internet, die Sie unter YouTube finden können, der hat das zitiert. Thukydides war ein griechischer Historiker und im Krieg Athens gegen Sparta haben die Athener keine Neutralen geduldet. Und auf der Insel Milos, die Bewohner, die wollten neutral bleiben und haben gesagt, na, wir haben versucht, den Athenern logisch zu erklären, dass das auch für sie gut ist, wenn sie unabhängig bleiben können. Und ja, die Athener haben aber gesagt, denn ihr wisst so gut wie wir, dass von Gerechtigkeit nur zwischen an Macht Ebenbürtigen die Rede ist, während die Starken tun, was sie wollen und die Schwachen ertragen, was sie müssen. Das wird heute als regelbasierte Weltordnung vertreten. Und so ist eben die Tragödie gewesen, die Unterwerfung der Welt, ein ganz spannendes Buch, die Globalgeschichte der europäischen Expansion. Es ist immer um Macht und Gold gegangen. Und ein hochdekorierter Soldat, Smedley Butler, der im Ersten Weltkrieg der höchstdekorierte Soldat war bei den Marines, der auch den texanischen Krieg mitgemacht hat, der hat eben auch gesagt, er hat sein ganzes Leben als hochbezahlter Bandit für die Wall Street gearbeitet. Irgendwann ist er drauf gekommen, dass sozusagen das ganze Heldenhafte eigentlich ein schmutziges Geschäft ist, dass ihn einige, viele sind zu Millionären aufgestiegen und viele haben ihr Leben gelassen. Das ist ein Geschäft, wo die Gewinne in Dollars und die Verluste in Menschenleben bilanziert werden. Und Smedley Butler ist dann ein ganz engagierter Pazifist geworden in seinem späteren Leben, nachdem er Soldat war. Und er hat auch sich Gedanken gemacht, wie könnte man eigentlich Kriege vermeiden? Und ein ganz einfacher Vorschlag, eigentlich plausibel wäre, dass man die jungen Männer und Frauen, die in den Krieg geschickt werden im Kriegsfall, dass man die abstimmen lässt, ob man Krieg will oder nicht. Und nicht irgendwelche Nadelstreifleute, die im Trockenen sitzen und ihre Bankkonten auffüllen und andere verbluten lassen an der Front. Und genau das Problem stellt sich nach wie vor. Nicht? Wer zündelt denn? Der Krieg ist nie im Interesse der betroffenen Menschen gewesen.
Ich habe mal eine witzige Idee gehört, dass man Kriege vermeiden könnte, wenn die Länderpräsidenten zusammen in einem Boxring kämpfen.
Naja, da hätte man dann irgend so ein Muskelpaket, hätte man dann an der Spitze. Ja, aber das ist schon klar. Das war früher mal so, da waren die Häuptlinge und Könige, die waren die Ersten in der Schlacht. Ne? Und das hat sich dann auch aufgehört, weil das ist keine bequeme Sache. Ja, jedenfalls aus der Geschichte lernen. Das hat Bruno Kreisky einmal einem Journalisten vorgebracht. Lernen Sie Geschichte. Ich selber habe mich nie für Geschichte interessiert, weil für mich war die Geschichte immer was Grausliches, weil da wurden immer die blutrünstigsten, erfolgreichsten Killer wurden immer als Helden dargestellt, und zwar deswegen, weil die Geschichte immer von den Siegern geschrieben wird. Die bauen sich dann herrliche Denkmäler und alles Mögliche und glorifizieren sich und schieben die edelsten Motive vor, die sie zum Krieg gebracht hat. Und das hat sich aber eben geändert. Ich habe Geschichte gelernt und ich zeige Ihnen da ein paar Bücher, die besonders spannend sind. War and Empire, Overthrow, das ist ganz spannend. Da werden alle wichtigsten Regimewechseln dargestellt, die die Amerikaner gemacht haben, wo sie allein beteiligt waren. Und es liest sich wie ein Kriminalroman. Es ist unglaublich, was da
Das
passiert.
war es heute auch noch. Es ist interessant, auch vor
Ja.
2 Jahren in der
Ja, also. Das ist leider die Geschichte. Erst kürzlich hat Rainer Mausfeld wieder Vorträge gehalten über den Krieg. Zwei Vorträge, eins und zwei, über, was jetzt den genauen Titel, aber mit Krieg. Und die sind im höchsten Maße hörenswert, diese Vorträge. Ja, auch ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, Fassadendemokratie und tiefer Staat, mit einigen Beiträgen, die alle sehr interessant sind. Jens Wernicke, überhaupt ein sehr spannender Journalist. Und da wird eben dargelegt, wo die wahre Macht zu Hause ist. Und ich habe Ihnen eh auch, glaube ich, den Theodore Roosevelt schon gezeigt, der ja auch in diesem Sinne klar gemacht hat, dass ja, der sehr klar gesagt hat, dass hinter dieser Regierung eine im Schatten ist, die keine Verantwortung für das Volk hat und dass die wichtigste Herausforderung dieser Zeit ist, diese Koalition zwischen korrupter Politik und korrupter Wirtschaft zu beenden. Und das war 1912, glaube ich. Ne? Und seit damals hat sich das dramatisch verstärkt. Und das ist der tiefe Staat, wo sozusagen die Fäden gezogen werden. Ja, also in diesem Buch War and Empire wird über den Ersten Weltkrieg, haben auch gesagt, Making the World Safe for American Capital Investment. Und das muss man einfach verstehen, das betont auch Rainer Mausfeld und viele andere, dass der Kapitalismus eigentlich der Antrieb für solche Kriege ist, weil die viel Geld haben, es immer gewinnbringend anlegen müssen. Und daher die Privatisierung. Und wenn ich jetzt, wenn es irgendwo ein Land gibt mit interessanten Ressourcen, dann besteht das Ziel der Kapitaleigner darin, das zu privatisieren. Also da möchte ich aufkaufen, da möchte ich investieren, und zwar aber so, dass das auch sicher ist. Da darf nicht dann irgendeiner kommen und mit einem Sozialprogramm jetzt demokratisieren wollen. Das wurde ja ein paar Mal versucht. In Guatemala zum Beispiel ist der klassische Fall oder einer von vielen Fällen, wo die United Fruit Company riesige Ländereien erworben hat, ganz billig, aber dann auch nicht genützt hat und die Arbeitsbedingungen in den Obstplantagen ganz schlecht waren. Und dann wurde ein Präsident gewählt, ich glaube, Arbenz hat er geheißen, der ein Sozialprogramm hatte und die Grundstücke wieder zu gleichen Kosten, teilweise die unbenützten von der United Fruit Company zurückhaben wollte. Ja, und der wurde in einer Weise gestürzt. Das ist unglaublich, was da alles passiert ist. Also da ist viel Blut geflossen und viel Lügenpropaganda verbreitet worden. Und jedenfalls, heute haben wir das ja so, erst gestern ist mir wieder was unterkommen. Ja, BlackRock und viele andere große amerikanische Agrarkonzerne kaufen riesige Gebiete in der Ukraine auf. Nicht? Also das spielt alles eine Rolle. Da geht es nicht um Demokratie und Menschenrechte und Freiheit, sondern ums brutale Geschäft. Ja, Rüstung und Bombengeschäft, eng verflochten mit dem tiefen Staat. Da gibt es allerhand geheime Geschichten, da ist wenig Konkurrenz, feste Verträge. Die Abnahme der Produktion ist garantiert, dafür machen wir eben den Krieg. Geplante Obsoleszenz durch Krieg. Die Kriegsschäden eröffnen zahlreiche lukrative Investitionsmöglichkeiten für das Kapital. Ja, es ist völlig klar, jeder, der human denkt, muss sagen, ja, Kriege sind Verbrechen, da fließt Blut, das ist durch nichts zu rechtfertigen. Die einen, die verfolgen ihre Interessen und die anderen, die werden unter falschen Ideologien, mit falschen Sprüchen werden die sozusagen aufgemöbelt, um in den Krieg zu ziehen. Ja, um das Gute zu verteidigen, um die Demokratie zu bringen, um den wahren Glauben zu bringen, irgendwelche Seelen zu retten von Heiden, die sonst in der Hölle braten würden, wenn man sie nicht mit Daumenschrauben zum Christentum bringt und so weiter. Also, es ist völlig klar, dass eine der wichtigen Kriegsursachen besteht darin, ein Land in eine totale Abhängigkeit zu bringen, um dann die Ressourcen billig haben zu können oder eben auch einen Markt zu haben. Ja, denken Sie dran, China war ja gar nicht interessiert, mit den Europäern groß zu handeln und diesen Markt hat man mit Brutalität eröffnet, indem die Kriegsschiffe aufgefahren sind und dann so lang geschossen haben, bis die Chinesen weggeben müssten. Also das sind immer wiederkehrende Muster. Und dabei wird auch immer das Prinzip Teile und Herrsche angewendet, das schon im alten Rom als Divide et Impera bezeichnet wurde, Teile und Herrsche. So haben zum Beispiel auch wird immer wieder in der Geschichte, ist das auffindbar. Die Engländer haben zum Beispiel, als sie Indien erobert haben, haben sie auch die Hindus und die Moslems gegeneinander aufgehetzt. Und da gibt es dann die sogenannten False Flag Operations, nicht? Indem zum Beispiel ein Hindu-Tempel, der brennt, ja, das waren jetzt die Moslems und die sind jetzt böse. Und jetzt wird dann aus Rache, ja, dann zündet man eine Moschee an und sagt, ja, das waren die Hindus. Und so kann ich die so lange aufhetzen gegeneinander, Unruhe schaffen, Chaos schaffen in einem Land. Und dann komme ich als Friedensstifter, setze dann irgendeinen ein, der als Vizekönig dann das Ganze kontrolliert. Ich schaue dann als der Mächtige, dass der am Ruder bleibt und nach meinen Regeln dann den Markt öffnet und ich kann da jetzt agieren, so wie das die Briten zum Beispiel in Indien gemacht haben lange Zeit. Also verdeckte Operationen, dann wird immer der Gegner dämonisiert. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und ganz berühmt sind da die Brüder John Foster Dulles und Allen Dulles. Allen Dulles war zur Zeit der Präsidentschaft von Eisenhower in Amerika, war der Allen Dulles Chef des Geheimdienstes, des CIA, und sein Bruder, der John Foster Dulles, war Außenminister. Die zwei haben zum Beispiel in Guatemala den gewählten Präsidenten gestürzt mit der brutalen Regime-Change-Operation. Und die zwei, da gibt es eben auch ein Buch, ich glaube von Stephen Kinzer, der das Buch Overthrow geschrieben hat, der hat auch ein Buch geschrieben, der Brothers, die Brüder. Und da wird etwas auch ganz spannend klar. Die sind, gehören irgendeiner christlichen Sekte an, einer fundamentalistischen. Und die sind so der Ansicht, ja, also es gibt eben Gut und Böse und die Guten haben halt die Pflicht, das Böse zu bekämpfen mit der Welt. Und das ist natürlich der Kommunismus gewesen damals, das ist das Böse, das man bekämpfen muss. Und am Ende des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel, als in Indochina Befreiungsbewegungen stark geworden sind, wie in anderen Kolonien europäischer Länder, sind nach dem Zweiten Weltkrieg, wie eben die kriegsführenden Staaten geschwächt waren und so weiter, war klar, jetzt ist die Stunde der Befreiung gekommen, wir wollen jetzt die Imperialisten loswerden. Die Franzosen waren bereit, aufzugeben, Indochina. Und da hat es eine Konferenz in Paris gegeben und der John Foster Dulles hat gesagt, no, das überlassen wir nicht den Kommunisten dort, wir müssen kämpfen. Das war der Anfang vom Vietnamkrieg.
Das Interessante mit Ho Chi Minh ist, dass er zuerst den Amerikanern um Hilfe gefragt hat, bevor er zu den Kommunisten gegangen ist. Das habe ich damals gelesen, mein, nicht mehr welches, aber dann haben wir natürlich die USA abgelehnt, weil sie geopolitische Interessen da nicht hatten gerade. Und dann ist der Ho Chi Minh zu Russland gegangen.
Ja. Ja, also die Geschichte ist eben die gewesen beim Vietnamkrieg, der ja in einer Brutalität geführt worden ist, die beispiellos ist. Da hat dann Kissinger, war da verwickelt drin, hat man dann, um Nachschubwege aus Kambodscha abzuschneiden, hat man Kambodscha bombardiert. Und da ist dann enorm viel passiert und da ist dann der Rote Khmer dann an die Macht gekommen. Also da ist dann auch enorm viel Blut geflossen. Also das geht alles auf diese Geschichten zurück. Ja, und jedenfalls, also diese beiden Brüder, die haben eben genau diese Ideologie verkörpert. Und der Gegner wird dämonisiert, das ist die Achse des Bösen und so weiter, und mit denen kann man nicht verhandeln. Das Böse, ich kann doch mit dem Teufel mich nicht einlassen. Das geht nicht, den muss ich bekämpfen. Und diese Ideologie ist eben eine ganz grässliche und unmenschliche natürlich. Dann etwas, was immer wieder passiert, ist die Provokation zum ersten Schuss. Da gibt es eben auch ein Buch, das heißt, sie redeten vom Frieden und meinten Krieg, einige amerikanische Präsidenten. Und da wird sehr klar immer wieder dieses Prinzip auch vor dem amerikanischen Bürgerkrieg ist das genauso passiert. Und dann eben keine Bereitschaft zu verhandeln, dass man sagt, nein, ich muss kämpfen bis zum Sieg. Und auch beim Zweiten Weltkrieg war das ja so, dass man zum Beispiel Japan hätte längst schon kapituliert unter bestimmten Bedingungen. Also Friedensverhandlungen wären immer möglich gewesen, aber man will die bedingungslose Kapitulation. Und da gibt es ja eben auch reichlich Literatur drüber. Japan hat fanatisch gekämpft, weil sie wollten eben nicht ihren Gottkönig, den Tenno, sozusagen einem bösen Schicksal überlassen und wären bereit gewesen schon. Na gut, und Krieg bis zur bedingungslosen Kapitulation. Und was man auch irgendwann einmal versteht, nicht, wenn man jetzt denken Sie an Nahost. Ja, da war mal das Osmanische Reich und dann sind die Briten und die Franzosen gekommen und haben dann dort die Osmanen besiegt und dann sind künstliche Grenzen geschaffen worden. Denkt sich, mein Gott, eigentlich blöd, nicht? So mitten durch Völker durch und eigentlich blöd das Ganze. Na, aber nicht blöd, sondern sehr raffiniert, weil man damit jederzeit Krisen wieder schaffen kann und jederzeit Unruhe schaffen kann und eingreifen kann. Also die traurige Einsicht ist dann, ja, Frieden ist ja nicht das Ziel von denen. Die wollen immer wieder die Möglichkeit haben, Krieg zu führen. Und das war ja auch, man sieht nach 9/11, der Krieg gegen den Terror. Dass man eben sagt, ja, also da gibt es Terroristen dort und da muss ich jetzt Bomben schmeißen, klar. Nicht? Ja, es ist bedauerlich, wenn es Kollateralschäden gibt, die will ich ja nicht, nicht. Aber das Böse muss ich besiegen. Und das sind eben so ganz grässliche Dinge. Ja, und der Sieger schreibt die Geschichte und das ist eben auch ganz, ganz wesentlich. Da gibt es auch ein schönes Buch von einem Engländer, Arthur, Sir Arthur Ponsonby, der hat in den 20er Jahren, also vor ungefähr 100 Jahren, ein Buch geschrieben, Lügen in Kriegszeiten. Und irgendein prominenter Staatsmann hat auch einmal sehr klar gesagt, gesiegt haben wir nicht schon, wenn wir den Gegner bezwungen haben, sondern erst dann, wenn unsere Propaganda in den Geschichtsbüchern steht. Und der Geschichtsrevisionismus, der ist sehr gefährlich, wenn da einer kommt und sagt, na, das war eigentlich doch anders und der ist nicht allein schuld, sondern die Schuldigen sitzen woanders oder die Mitschuldigen, der muss aufpassen, dass er nicht heute völlig geächtet wird. Aber die Suche nach der historischen Wahrheit, die ist ganz wichtig. Sie wird zwar behindert, aber sie ist im Grunde wichtig. Ja, Propagandalügen, Medien werden zu Verkündern der Kriegspropaganda. Auch das ist etwas, was wir heute erleben. Mäßigende Stimmen werden verächtlich gemacht. Heute Putin-Versteher. Ja, es gibt sogar den schönen Begriff Lumpenpazifisten. Wenn einer sagt, ja, wir müssen doch verhandeln. Was? Der will verhandeln? Der will mit diesem Dämon, will der verhandeln? Das geht doch gar nicht. Den müssen wir besiegen. Wir müssen den Ukrainern so viel Waffen liefern, dass sie Russland besiegen, die Atommacht. Nicht? Braucht ihr nur schauen, was tatsächlich passiert. Nicht? Massensterben an der Front. Grauenhaft. Und es geht es gibt keine Bereitschaft, auf Friedensangebote einzugehen, man ist an Frieden nicht interessiert. Ja, das haben wir eh schon alles eigentlich gehabt. Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, das wissen wir. Kriege werden mit Lügen und Täuschungen begonnen. Ja, da gibt es ganz arge Geschichten. Die Lusitania, das war im Ersten Weltkrieg. Da waren die Achsen, Mächte, na, die Engländer haben und Franzosen haben irgendwann gemerkt, sie können den Krieg nicht gewinnen. Amerikanische Großbanken haben ihnen Kredite gewährt und dann war auf einmal klar, Moment, die Kredite, die können möglicherweise nicht zurückgezahlt werden, wenn die nicht gewinnen. Und da sind dann einige Banker in Amerika vorstellig geworden beim Präsidenten Wilson, der für Neutralität war, dass Amerika sich aus dem Krieg raushält. Na, die Amerika muss in den Krieg. Und da ist dann auf einmal Kriegspropaganda gemacht worden. Und das hat so funktioniert, dass dann Friedenswillige, die gegen diese Propaganda waren, sind sogar eingesperrt worden im freiesten Land der Welt. Also, und die Lusitania war eben, aber das geht vielleicht zu weit, war ein Handelsschiff, das aber ganz speziell gebaut war und wo Waffen geliefert wurden. Das haben die Deutschen gewusst und haben gesagt, das ist ein Kriegsziel und da sollen keine Passagiere mitfahren. Die Amerikaner haben gesagt, na, das ist nur blöde Propaganda, das stimmt alles nicht. Und haben dieses Schiff den U-Booten so richtig vorgeführt. Da ist der Kapitän vorher ausgewechselt worden. Dann hat man, ist die, der Begleitschutz weg. Weggegangen und man hat, ist langsam gefahren. Die Lusitania ist tatsächlich abgeschossen worden. Und das hat man dann, da hat man dann den Tod der vielen Zivilisten, die bei dem raschen Versuchen ertrunken sind, hat man dann also propagandistisch ausgenutzt. Und vor wenigen Jahren ist dann klar geworden, da haben Taucher dann festgestellt, ja, natürlich waren da Waffen drin. Was man, und die sind dann, die Munition ist explodiert bei dem Torpedo-Ding und darum ist es so schnell gesunken. Also, das sind alles so Operationen, die historisch bekannt geworden sind. Ja, und daher ist etwas auch ganz wichtig, was man nicht genug betonen kann. Wilhelm Heinrich Riehl, ein Kulturphilosoph, der hat sehr schön gesagt, des Historikers erste Pflicht ist die Wahrheit, die ganze Wahrheit. Und wer bloß die halbe Wahrheit sagt, ist schon ein ganzer Lügner. Also die Propaganda funktioniert oft durch Weglassen wichtiger Dinge. Und natürlich die ganze Wahrheit, die wird man nie erfahren. Aber man muss zumindest, darf man nicht Dinge absichtlich weglassen, die eine Bedeutung haben. Ja, die Mächtigen sind an Frieden gar nicht interessiert. Chancen zum Frieden werden und wurden nicht wahrgenommen. Es gibt heute mehr als 700 Militärstützpunkte der USA. Das Rüstungsetat eskaliert weiter. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass die Friedensbewegung gestärkt wird, dass die Friedensbewegung international besser kooperiert. Es wird eh viel gemacht, aber das ist alles noch viel zu wenig. Also ein Vortrag von Daniele Ganser, den ich Ihnen auch sehr ans Herz lege, ein Schweizer Historiker und Friedensforscher und Energieforscher, der hat eben auch hält viele Vorträge und zeigt eben, dass die Spaltung in vielen Bereichen erfolgt. Länderweise, religionsweise, soziale Klassen, aber dann auch Parteien und so weiter. Vielleicht noch ein wichtiges Wort. Also ich habe auch einmal in einer Runde von Ärzten referiert und habe den Daniele Ganser genannt. Schaut jemand nach, gleich am Handy. Ganser, Moment, das ist der Verschwörungstheoretiker. Nein, steht doch bei Wikipedia drin. Und da gibt es eben seit langer Zeit Auseinandersetzungen zwei gescheite deutsche Journalisten, ein Journalist Dirk Bohlmann und ein Biologe Markus Fiedler, die haben ein Beispiel Ganser aufgezeigt, wie da immer wieder die Wikipedia-Einträge manipuliert werden, wie man Leute, die unangenehm sind, diffamiert im Internet und haben sind drauf gekommen, dass da gibt's also so Sichter, die anonym arbeiten, und einen haben sie enttarnt, die Anonymität also aufgehoben. Der macht über 100 Einträge am Tag. Also das ist ein Profi, der sitzt irgendwo. Und also man muss heute, kann man davon ausgehen, wann in irgendeiner Personenbeschreibung Wikipedia drinsteht, dass der antisemitische, also Kontakte zu Rechtsextremen aufrechterhält, dass er umstritten ist, dass er Verschwörungstheorien weitergibt und so weiter, dann muss man sagen, das ist ein interessanter Mensch. Der ist dem Mächtigen ein Dorn im Auge, den muss ich mal anschauen. Also Vorsicht vor Wikipedia. Wikipedia ist gut in vielen, vielen Bereichen, aber dort, wo es um Politik geht und um Macht geht, dort bitte mit Vorsicht genießen.
Der Typ, von dem du gesprochen hast, ich glaube, der ist für ein Drittel vom ganzen Inhalt auf Wikipedia verantwortlich. Ja, ein Drittel geschrieben. Das ist enorm, enorm. Ganzen Zeit im Interview angeschrieben.
Ja. Ja, also Militärausgaben sind dramatisch. Ja, da haben Sie nochmal den Daniele Ganser, den ich sehr, sehr schätze, der viele Bücher geschrieben hat. Das Imperium USA, illegale Kriege. Ja, auch ein österreichischer theoretischer Physiker, Hans Thiering, war ein engagierter Pazifist. Der hat Krieg als eine Kinderkrankheit der Menschheit bezeichnet. Und es ist heute wichtig, dass die Menschheit nicht an ihrer Kinderkrankheit zugrunde geht, in einem Atomkrieg, der nicht einmal geplant sein muss, der durch Zufall auch ausgelöst werden kann. Die Systeme sind so komplex geworden und so undurchschaubar. Schon vor vielen Jahren hat ein Computerpionier, ich glaube der Professor Weichselbaum, glaube ich, hat gewarnt davor, dass dieses System des Pentagon zum Beispiel, wenn in Russland wird es nicht anders sein, oder in China, die sind so kompliziert, dass manchmal nicht ganz funktionieren, dann wird immer dran herumgebastelt, bis wieder funktioniert, aber niemand versteht es in seiner ganzen Komplexität mehr. Und da kann ein kleiner Fehler dazu führen, dass eine Atomrakete losgeschossen wird. Und bei den enorm kurzen Vorwarnzeiten, die es heutzutage gibt, wenn zum Beispiel eine Atomrakete aus Rumänien Richtung Moskau fliegt, das sind wenige Minuten Vorwarnzeit. Und da gehen dann Automatismen funktionieren dann. Und was dann passiert, ein Nuklearkrieg, das ist unvorstellbar. Da gibt es neuere Studien, die mit besseren Klimamodellen verbunden sind. Und da gibt es dann den nuklearen Winter, weil eben enorme Brände sind. Ich muss Ihnen eines vielleicht sagen, ein Professor physikalischen Chemie, Bruder, den ich noch gut gekannt habe, der war bei der Parkwash-Bewegung, das war eine Gruppe von Wissenschaftlern, damals war noch der Kalte Krieg, also diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs sind die zusammengekommen und haben über Wege, wie man zu Frieden oder Abrüstung kommen kann, diskutiert. Und Broder hat eben auch Vorträge gehalten, und einmal hat er beispielsweise Folgendes erzählt: eine moderne Hochleistungssprengsatz also so eine thermonukleare Waffe, wann das über Wien gezündet würde, würde der Hitzeblitz in St. Pölten noch auf der Straße liegendes Papier entzünden. Also so ungefähr müssen Sie sich das vorstellen. Alles Brennbare brennt dazwischen. Und was da an Ruß und an radioaktiven Aerosolen und in der Luft ist, man weiß heute, das bleibt dann hoch in der Atmosphäre, die feinen Aerosole, und das dauert, da kann es dann jahrelang Frost im Sommer geben. In der nördlichen Halbkugel, das wirkt sich aber auch auf die südliche aus. Da kann man sich vorstellen, die tropischen Ökosysteme, die auf ein gleichwarmes Klima angewiesen sind, die sind erledigt. Erledigt. Nicht? Also, sowas ist so irre. Und dann denkt sich jeder normale Mensch, ja, aber das muss ja jeder wissen und das wird ja daher nie passieren. Aber die Systeme sind so ausgeklügelt und so programmiert, dass da gibt es eben auch einen schönen Spruch oder einen nicht schönen Spruch, eine klare Aussage eines amerikanischen Physikers schon aus den 60er Jahren. Der hat gesagt, wenn eine Nation ihre Verteidigung auf die absolute Waffe setzt, nämlich die Atomwaffen, dann macht das den Glauben an einen absoluten Feind notwendig. Das heißt, wenn ich Atomwaffen baue und sage, ja, die werden natürlich nie einsetzen, das ist ja klar, weil das ist ja schrecklich, nicht? Ja, dann haben sie ja gar keinen Sinn. Und wenn ich sie einsetze, dann darf aber der andere kein Mensch sein. Wir keine Menschen umbringen, sondern nur Unmenschen. Ne? Und das heißt, ich brauche den absoluten Feind. Und daher kann man sagen, allein die Existenz von Atomwaffen ist schon ein enormes Hindernis zum Frieden, weil man sozusagen die Vertrauensbasis ist so gut wie nicht vorhanden.
Ich habe einmal was Interessantes gehört, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber der hat behauptet, dass der Mensch viel zu hohe technologische Fähigkeiten hat gegenüber unserer emotionalen und rationalen Fähigkeiten und dass wir am Ende eigentlich nur Affen sind mit Atomwaffen, mit dem Atomknopf. Das
Ja, naja, da
heißt,
gibt es schöne Sprüche, ne? Zum Beispiel auch von einem amerikanischen General. Ours is a world of nuclear giants and ethical infants. Also, das ist eine der wirklichen Tragödien. Ja, wir haben bewundernswerte Pazifisten gehabt, hier Stefan Matzenberger, den kaum jemand kennt. Im Zweiten Weltkrieg verwundet durch Granatsplitter, blind geworden. Seine Schwester hat sich seiner angenommen und auf der Flucht sind beide beschossen worden von amerikanischen Tieffliegern und seine Schwester ist neben ihm erschossen worden. Der Blinde hat dann Jus studiert und sein Leben dem Frieden gewidmet. Der Stefan Matzenberger. Also ganz großartig. Das Buch von ihm, von der Friedensethik zur Friedenspolitik, ist ganz wichtig. 100 Fragen an den Pazifismus ist der Untertitel. Und da denkt dieser Blinde eben mit einer unglaublichen Schärfe, begegnet er all den Argumenten, die man gegen Pazifismus aufbringt. Ein zweites Buch, Pazifismus im Atomzeitalter, Kriegsverhinderung durch Friedensaktivität. Also das sind, glaube ich, vorrangige Ziele für die Zivilgesellschaft. Und insofern für die Umweltethik eine ganz große Voraussetzung, weil all das, was wir an positiven Veränderungen planen, wird zunichte gemacht durch Kriegstreiberei, durch Krieg, Ressourcenverschwendung, durch Krieg, Zerstörung, also ist Umweltvergiftung. Ja, was sind die Voraussetzungen für Frieden? Gerechtigkeit, keine Sonderrechte der Mächtigen, ausnahmslose Einhaltung des Völkerrechts und Anerkennung des Internationalen Gerichtshofs. Wünschenswert aus meiner Sicht wäre ein Gewaltmonopol ausschließlich bei der UNO, dass kein Nationalstaat sozusagen ein eigenes Heer hat, sondern ein Kontingent für die UNO liefert und dass der UNO-Sicherheitsrat, dass der reformiert wird. Der ist ja heute auch eine Fehlkonstruktion, weil es da fünf ständige Mitglieder mit Vetorecht gibt und jedes dieser Mitglieder, ob das Russland, Amerika, China, Frankreich, England ist, die fünf, die können jede Geschichte durch ein Veto blockieren. Alles, was sie tun, völkerrechtswidrig, kann nicht verurteilt werden, weil sie ja Veto dagegen haben. Und das ist völlig absurd. Doppelmoral darf es nicht geben. Also das gehört auch verändert. Ganz wichtig ist auch, dass wir erkennen, wir dürfen nicht streiten über Nebensächlichkeiten. Das ist auch, wird auch ganz gezielt als Spaltungstechnik gemacht, dass man nebensächliche Argumente hat, darum streiten sich die Leute und das Gendern Political Correctness, wenn einer das oder jenes sagt, dann ist er wieder gleich heruntergemacht. Anstatt dass man fair und gewaltfrei und sachlich über Themen redet und nicht sozusagen moralisierend die Andersdenkenden diffamiert und heruntermacht. Einen statt spalten. Für mich ist es auch immer ganz wichtig, dass ich sage, in der Friedensbewegung ist mir jeder recht. Zu sagen, nein, wieso mit dem darf ich nicht über Frieden, den muss ich heruntermachen. Nein, in der Friedensbewegung ist jeder wichtig, jeder wichtig. Und gerade eben, was mir entscheidend ist, gerade die Andersdenkenden sind interessant, denen muss ich zuhören, die muss ich verstehen, die Andersdenkenden, die muss ich verstehen. Nur so kann ich mehr verstehen, wenn ich die, nicht, wenn ich sage, nein, so Andersdenkende, die interessieren mich gar nicht. Mit denen will ich gar nicht reden. Ja, wo kommen wir da hin? Da sind wir dann, leben wir in Sekten. Also wir müssen die gemeinsamen Ziele, nämlich eine zukunftsfähige Entwicklung zum Beispiel, die müssen wir vorrangig vor alles Trennende stellen. Ganz wichtig hat ja zum Frieden Immanuel Kant gedacht und geschrieben, der ewige Friede ist keine leere Idee, sondern eine Aufgabe, die nach und nach aufgelöst ihrem Ziele beständig näher kommt. Immanuel Kant hat in aller Klarheit einige Prinzipien genannt, die Voraussetzungen für Frieden sind. Keine Einmischung in die Angelegenheiten anderer Staaten. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und aufbauend auf Kants Gedanken ist dann auch die Charta der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen worden. Weltfrieden und internationale Sicherheit zu wahren, ist also ganz wichtig, ist als Ziel. Also im Internet finden Sie ja die Charta der Vereinten Nationen, die ganz entscheidend ist. Freundschaftlich auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens zu treffen. Stattdessen wird Kriegshetze betrieben. Das ist ganz, ganz schlimm ist es. Und ja, eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen. Ja, wie wollen wir die Zukunftsaufgaben bewältigen? Nicht? Eine Energiewende, eine konsequente Klimapolitik, eine Reform der Wirtschaft, die menschenfreundlich und lebensfreundlich wird. Wir können nicht, ein Land kann nicht das Klima retten, kann nicht die Energiewende vollziehen. Kann es schon, aber ist schwierig, aber bringt global nicht viel. Also was wir dringend brauchen, ist die internationale Zusammenarbeit für Zukunftsfragen im Sinne der Zukunftsverantwortung. Und das wird alles, das steht alles in der Charta der Vereinten Nationen. Stattdessen wird Krieg geführt. Und da muss man dann als Österreicher sagen, also es ist erschütternd, dass Österreich nicht eine Stimme ist international in dieser Richtung, sondern bei Kriegspropaganda mittut. Das ist das, was mich so erschüttert. Ja, also das habe ich eh auch schon einmal betont. Gleiches Recht für alle ist selbstverständlich. Jean-Jacques Rousseau hat einmal gesagt, zwischen stark und schwach führt Freiheit zur Unterdrückung und Recht zur Freiheit. Nicht? Wenn ich einen Starken und einen Schwachen aufeinander losgehen lasse, Freiheit, jeder darf tun, was er will, dann verliert der Schwache, aber das Recht führt zur Freiheit. Und Macht rechtfertigt keine Sonderrechte, sondern verlangt besondere Verantwortung. Und die Schwachen müssen diese Verantwortung einfordern und sich nicht den Starken anbiedern. Also das ist auch eine ethische Konsequenz, bitte. Bitte aber lauter, ich höre schon ein bisschen schlecht.
Macht nicht heißt, dass ich Sonderrechte habe. Also inwiefern ist Macht von Rechten verändert? Weil auch wenn Macht bedeutet, dass ich mehr Ressourcen habe, damit Sonderrechte gegenüber anderen Menschen, die sie nicht haben. Oder wenn ich in einer Position bin, in der ich Entscheidungen treffen kann, ist das ein Sonderrecht. Und andere Menschen können diese Entscheidungen nicht treffen. Und ich frage mich ein bisschen, wie man Macht.
Na, es muss Recht muss für alle gleich sein. Der Mächtige darf, ne, das ist auch bei der Rechtsprechung so, wenn da jetzt ein Millionär oder irgendein Bonze angeklagt wird, da muss das Gericht genauso entscheiden, wie wenn das ein Rentner ist, ein Mindestrentner. So, man darf nicht sagen, na ja, der ist ja jetzt was Besonderes, da wendet man das Gesetz anders an. Und das ist etwas, was Rainer Mausfeld sehr, sehr klar in seinen Vorträgen ausführt, die er kürzlich gehalten hat über Krieg. Da betont er eben, was der Unterschied zwischen Gesetz und einer Regel ist. Regel kann jeder machen, aber ein Gesetz ist etwas, dem sich alle unterwerfen müssen.
Der Ressourcen damit braucht man es, aber ein Millionär kann sich ja einen viel besseren Anwalt leisten, der die Ressourcen hat, als einer, der Mindestrente bezieht. Der kriegt wahrscheinlich, da kann sich gar keinen privaten Anwalt leisten.
Und er kann sich gar kein Verfahren leisten. Er traut sich gar nicht, sein Recht einzuklagen, weil er weiß, die Anwaltskosten und so weiter, das kann er gar nicht tragen. Er bleibt dann auf dem Sitzen, der andere ist eh der Stärkere.
Und im Endeffekt ist ja auch, dass alle Vergehen, die mit Geldstrafen geahndet werden, für Menschen mit Geld erlaubt sind. So.
Ja, na freilich. Na schon. Aber das Ziel ist ja eben, ist ja eben auch, dass man sagt, wir wollen doch eine Welt haben, in dem nicht einige sich auf Kosten anderer Vorteile verschaffen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und Rainer Mausfeld hat ja auch ein dickes Buch geschrieben, das ich noch nicht ganz gelesen habe, aber weitestgehend schon, das sehr spannend ist. Und zwar heißt es Hybris und Nemesis. Hybris ist die Göttin der, oder ist Hochmut und Größenwahn, und Nemesis ist die Rachegöttin, die Größenwahn und Hochmut sozusagen bekämpft. Und Rainer Mausfeld sagt ihm, Heute sind die Machtstrukturen so unübersichtlich, dass sie kaum mehr zu verstehen sind und dass es daher sehr schwierig ist, gegen diese Machtstrukturen wirksam vorzugehen. Und daher ist ein guter Weg, in der Geschichte zurückzuschauen, ein paar tausend Jahre, wie schon frühe Gesellschaften verhindert haben, dass Einzelne sich auf Kosten anderer Vorteile verschaffen. Und da fängt er an bei Jäger-Sammler-Kulturen und bei frühen archäologischen Befunden. Und das geht über die athenische Demokratie und vieles andere bis heute. Also die wichtigen Fragen sind eben wirklich die, wie man Machtmissbrauch verhindern kann. Nicht, wie die Machtunterworfenen sich in irgendeiner Weise wehren können dagegen. Und da fällt mir jetzt auch gerade ein spannendes Buch ein von einem Amerikaner, von Howard Zinn, The People's History of the United States. Und da beschreibt er in die Geschichte anders, als sie sonst in den Geschichtsbüchern steht. Eben nicht jetzt, was die Präsidenten alles gemacht haben. Nicht? Also der Lincoln hat die Sklaverei abgeschafft und so weiter. Na, ganz anders. Die emanzipatorischen Fortschritte, die sind immer von der Basis mühsam errungen worden. Mühsam errungen worden und von den Mächtigen immer wieder konterkariert worden. Und auf dieser an vielen Beispielen dargelegten Prinzipien, da beruht ja auch der Satz drauf, wer in der Demokratie einschläft, wird in der Diktatur aufwachen. Und die Demokratie, auch das habe ich bei Rainer Mausfeld gelernt, der sich auf die Demokratie-Theoretikerin Ingeborg Maus beruft. Von der habe ich auch drei Bücher zu Hause, die sehr schwer zu lesen sind, aber sehr spannend. Dass nämlich die Wahlen das Uninteressanteste einer Demokratie sind, sondern das Wesen, nicht? Weil das sieht man in Amerika, da kann man zwischen Leuten wählen, die aus dem tiefen Staat oder Millionäre, Self-Made Man wie der Donald Trump sind, die also jede Menge Geld haben. Aber ja, das Kernstück der Demokratie ist der öffentliche Debattenraum. Alle wichtigen Fragen, alle wichtigen Entscheidungen müssen von vielen Aspekten her betrachtet werden, diskutiert werden. Und die Medien haben da die Schlüsselfunktion, dass sie alle Stimmen, die es gibt zu dem Thema, abbilden. Dieser Debattenraum darf nicht verzerrt sein durch irgendwelche Interessen, eben Macht, Geld.
Wollte fragen, gibt es eigentlich in der Geschichte Beispiele von Meritokratie? Meritokratie, was so viel verdient, wie man arbeitet oder was man anwählt?
Naja, da gibt's viele Geschichten und der Rainer Mausfeld hat ja da viele Beispiele. Diese Meritokratie, also dass halt gescheite Eliten, die sind einzig in der Lage, einen Staat richtig zu führen, weil die haben auch die Ressourcen und die Berater, den mündigen Bürger gibt es ja nicht. Nicht? Welcher Bürger kann denn schon alles so verstehen, dass er dann richtige Entscheidungen trifft? Das kann nur eine Elite, eine besondere. Das war der zentrale Streit zwischen, wollte jetzt nicht ein, aber da gibt es eben was ich gerade gesagt habe, wird ja von vielen vertreten. Aber ein anderer Philosoph in Amerika, ich glaube, Dewey hat der geheißen, der hat das eben anders gesagt. Ja, natürlich gibt es nicht den mündigen Bürger, aber es gibt die vielen, vielen Bürger, die aus verschiedenen Aspekten Dinge betrachten und nur in einem Diskurs all dieser vielen Interessen kann dann etwas entstehen, was einen Sinn hat. Und für mich ist da das Beispiel, das ich eh schon sicher erwähnt habe, die Auseinandersetzung um Atomenergie in Österreich, wo ich stark involviert war. Da ist jahrelang diskutiert worden und nach einer Informationskampagne der Regierung, wo auch die unangenehmen und unbequemsten Kritiker eingebunden waren, sind die Medien eingestiegen. Und dann ist, sind 2 Jahre lang ist Pro und Contra in der Kronenzeitung gestanden. Im Club 2 ist man gegenüber gesessen, den Atomleuten und den Energieleuten. Und alle haben zuhören können. Wer hat die besseren Argumente? Und dann gab es ein knappes Nein zur Inbetriebnahme vom Atomkraftwerk Zwentendorf. Knapp. Da konnte jede Aktivistin konnte sagen, jeder Aktivist, ja, ohne mich, ohne meine Flugzählung, hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Und da war der Debattenraum in Ordnung. Da ist ganz was anderes rausgekommen, als die Mächtigen sich überlegt hatten. Die Regierung hat sich des Volkes geniert. Ja, aber rückblickend kann man sagen, jetzt hätten wir strahlende Ruine stehen in Zwentendorf, wo wir nicht wissen, wo wir das Geld für den Abbau hernehmen sollen. Wenn wir Glück gehabt hätten, hätten wir keinen Unfall gehabt. Aber rückblickend kann man sagen, das hat sich bewährt. Und sozusagen die Intelligenz des ganzen Volkes ist eine größere und es passiert dann im Sinne einer Demokratie was anderes, wenn man eben alle Stimmen zur Geltung bringen lässt, als eben wenn eine Elite entscheidet, die schöne Argumente vorgibt. Und man muss eben unterscheiden zwischen vorgegebenen Argumenten und welchen die im Hintergrund sind. So wird es fürs Gute, für Demokratie, für Freiheit. Für Freiheit werden Regierungen gestürzt und so weiter. Ja. Der Internationale Gerichtshof, der zielt darauf ab, dass Konflikte zwischen Staaten nicht mit Krieg, sondern nach dem Völkerrecht entschieden werden. Und da gibt es auch gute Beispiele. Bei kleineren Staaten und kleineren Konflikten hat es gut funktioniert, aber dort, wo die Mächtigen, die ein Vetorecht im UNO-Sicherheitsrat haben, Unrecht begehen und Völkerrecht brechen, dort funktioniert es leider nicht. Ne? Also dort sind die Schwachstellen. Ja, also aus den USA gibt es zum Beispiel ganz klare Meldungen, dass man sagt, ja, also das erkennen wir gar nicht an. Also ein Amerikaner, das ist das, was man dann den Exzeptionalismus nennt. Ne? Dass man sagt, na, also für uns gelten diese Sachen nicht, für die anderen, aber wir sind das benevolente Imperium und was wir tun, ist, kann nicht schlecht sein, das muss gut sein. Und wenn da irgendwer verurteilt würde, den befreien wir. Also das kann nicht sein, dass ein Amerikaner vor irgendein internationales Gericht gestellt wird. Das gibt's nicht. Und man sagen, naja, also das kann es auch nicht sein. Daher muss die Völkergemeinschaft diese Anerkennung einfordern. Friede unter den Menschen und Frieden mit der Natur ist ein Ziel, das wir verfolgen müssen. Ökologisch eine reiche Lebensvielfalt bewahren. Der Mensch ist nicht Herr der Schöpfung, sondern er ist ein Teil davon. Die Biosphäre ist eine Schicksalsgemeinschaft. Wir können nicht gegen die Natur siegen. Wenn der Mensch die Natur besiegt hat, wird er sich auf der Verliererseite wiederfinden, kann man sagen. Humanität als Handlungsprinzip. den Schwachen muss man helfen. Und da gibt es eben auch etwas, ich weiß nicht, habe ich das erzählt, von wie man begründet, dass man den Schwachen nicht helfen soll. Habe ich erzählt, glaube ich. Das war, das hat der Lakoff sehr schön gesagt. Und ökologische Elemente in die Verfassung, da gibt es auch schon international schöne Beispiele, dass der Eigenwert der Natur anerkannt werden muss und Gleichheit der Staaten vor dem internationalen Recht. Also das ist auch ein ganz wichtiges Ziel. Und ökonomisch, ökosoziale Rahmenbedingungen, Neugestaltung des Geldsystems, auch da gibt es eine Fülle von interessanten Vorschlägen. Ja, seit langer Zeit schon, seit 1987, gibt es eben, da gab es die Kommission für Umwelt und Entwicklung. Und von dort stammt die Definition von Sustainable Development. Das ist eben eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen einzuschränken, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und da muss man sagen, ja, da sind wir eigentlich nicht gut unterwegs, weil, ja. Funktioniert nicht so richtig. Aber man kann sagen, das ist ein internationaler ethischer Grundkonsens. Der ist immer wieder wird der beschworen. Und das ist dann auch der Grund, warum man sich dann auch darauf berufen muss. Es gibt da natürlich eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Man muss Bedürfnisse und Ansprüche unterscheiden. Nicht? Also Bedürfnis habe ich nach Nahrung, Bedürfnis habe ich nach sozialen Kontakten und so weiter. Aber ich erhebe den Anspruch, alle paar Jahre mir ein neues Auto zu kaufen, billigen Treibstoff zu haben und überall herumfahren zu können oder jeden Tag Fleisch zu essen, das ist kein Bedürfnis, sondern ein Anspruch. Das Unangenehme ist aber, dass viele erfüllten Bedürfnisse sozusagen Ansprüche zu einem Bedürfnis werden. Nicht? Wenn man das, den Anspruch erhebt als Städter, ja, ich will auch im Grünen mir eine Wohnung schaffen, jetzt kaufe ich mir irgendwo ein Grundstück, baue ein Häusl und brauche dann ein Auto zu fahren. Ne? Irgendwann ist aus dem Anspruch dann ein Bedürfnis geworden oder umgekehrt. Ansprüche, die zur Gewohnheit geworden sind, gleichen einer Sucht. Und Entwöhnungen sind immer schwierig. Ich habe Ihnen sicher die Geschichte von dem weisen Mann und dem Knäblein erzählt, wo eine Frau in Indien 2 Tage mit ihrem Söhnchen zu einem weisen Mann geht und sagt, Herr, kannst du meinen Sohn von der Narrhaftigkeit befreien? Der schickt die Frau wieder weg, sagt, komm in einem Monat wieder. Ja, sie kommt wieder, er schickt sie weg, komm in 3 Monaten wieder. Ja, dann ist sie gekommen, dann hat er den Buben behalten. Und sie sagt, Herr, warum hast du mich 2-mal weggeschickt? Er sagt dann, zuerst musste ich mich selbst von der Narrhaftigkeit befreien. Und das ist eben sehr schwer, diese Entwöhnungen, dass man Gewohntes aufgibt. Dass man, ja, dass überall warm ist und so weiter. Ja, es gibt da Hemmnisse. Auf persönlicher Ebene, warum funktioniert das nicht alles so? Ja, gut. Es gibt die sozialen Fallen, wie man sie nennt. Ich habe schon Bequemlichkeit erwähnt, auch Verdrängung, dass man sagt, ja, also das will man gar nicht genau vorstellen, was ich da alles mache, aber es ist halt angenehm und ich habe mich gewöhnt dran. Soziale Fallen sind eben auch so, dass man sagt, ja, also wenn ich jetzt mein Auto aufgebe, dann gebe ich zwar einige Vorteile auf, aber die Nachteile der Autos, der anderen habe ich nach wie vor. Den Lärm, den Gestank und alles. Ja, wenn wir alle das Auto aufgeben würden, wäre ich auch dafür, aber so ich, warum ich? Ne? Warum ich? Ich habe ja nichts davon, ich habe ja nur die Nachteile, wenn ich die Auto. Und so weiter. Also da gibt es eine Fülle von Problemen, warum man persönlich nicht so konsequent vorgeht, wie es sein sollte. Und da spielt dann auch Konformismus eine Rolle. Und eine Resignation vor der Fülle der Aufgaben oder eben Zukunftspessimismus, dass man sagt, ja, ist eh schon wurscht alles. Ne? Und gegen diesen Pessimismus kann man am besten ankämpfen, indem man in die Natur geht und sieht, der Frühling wird kommen, die Vöglein singen. Die Pflanzen sprießen, die Natur ist voller Wunder und wunderschön und ja, und sie geht weiter. Und unsere menschlichen kleinkarierten Sorgen, die sind nichts gegen das, was es da an Wundern und Problemen und oder schönen Dingen gibt. Und also man mit der Natur kann man wieder Kraft und Optimismus schöpfen. Ja, meistens sind Gruppeninteressen stehen der zukunftsfähigen Entwicklung entgegen. Ja, das sind die, die an den Militärindustrieaktien verdienen und zwar gut verdienen. Und ich habe da eine schöne Grafik gesehen vor einiger Zeit in einem 10-Jahres-Abschnitt, wo Dow Jones Aktien den doppelten Wert haben. Haben manche Rüstungsindustrien Aktien den 37-fachen Wert. Also da ist schon der tiefe Staat, Softpower, also Meinungslenkung, falsche Spielregeln, zum Beispiel das ganze Finanzgeldsystem, Steuersystem, ökologisches Verhalten ist kurzfristig vorteilhaft. Wettbewerbsdenken, soziale Fallen, habe ich schon genannt. Gewohnheiten, das haben wir immer so gemacht, das haben wir nie so gemacht. Eigentümer-Nutzer-Problematik ist auch etwas ganz Interessantes. Vor vielen Jahren schon hat sich ein Student gemeldet und fragt, er würde gerne eine Diplomarbeit machen, wo ich die betreue, über Energiesparpotenzial in Kasernen in Österreich. Ja, interessant. Nach 2 Wochen ist er gekommen und hat gesagt, na, er macht das nicht, das Thema, weil es ist zwar das Energiesparpotenzial super, aber die Chance, dass das genutzt wird, ist gleich null. Weil er draufgekommen ist, das Bundesministerium für Bauten und Technik, dem die Kasernen gehören, ist nicht bereit, Geld in die Hand zu nehmen zur thermischen Sanierung, damit das Bundesministerium für Landesverteidigung sich Heizkosten erspart. Die Eigentümer-Nutzer-Problematik, dass jemand, der ein Haus baut und vermieten will, dass er sagt, ja, die Heizkosten der Mieter sind mir wurscht, ich baue billig und kann die Wohnungen billiger verkaufen. Und das war mal so. Heute denkt man da schon besser, aber die normative Macht des Faktischen ist auch etwas ganz wichtig. Die Dinge sind ja so kompliziert. Ja. Damit machen wir, glaube ich, für heute Schluss und werden dann fortsetzen und die nächsten beiden Vorlesungen werden wir dahingehend nutzen, um die Möglichkeiten und Chancen der Umsetzung zu erörtern, wie man von hier nach dort kommen kann. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch.